Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Sollte es nach jahrelangen, fast jahrzehntelangen Ankündigungen, Spekulationen und Prototypen jetzt wirklich soweit sein, wird 2016 das Jahr der Virtual Reality. Gerade startete der offizielle Verkauf der leistungsstarken VR-Brille Oculus Rift. Und wir lassen uns heute die virtuelle Realität, die einem ja manchmal die Zunge auch brechen kann, erklären und was man damit alles anstellen kann. Heute herzlich willkommen zu Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur mit Martin Böttcher.
Und mit Katja Bigalke. Außerdem werden wir uns in dieser Sendung mit der neuen Netflix-Serie Making a Murderer auseinandersetzen. Journalismus und Unterhaltung, die vermischen sich ja in diesem True-Crime-Format auf ganz, ganz neue Art und Weise. Die Reaktionen dazu, die schwanken zwischen verstört und begeistert oder auch beidem zusammen. Aber wer sie sieht, der möchte ganz offenbar darüber reden und das tun wir auch.
Am meisten Redebedarf gibt es nach wie vor über die Vorfälle in Köln in der Silvesternacht, wo etliche Frauen massiv sexuell belästigt und bestohlen wurden. Überall wird diskutiert, Spekulationen und halbgare Fakten wechseln nach wie vor zwischen Presse, Rundfunk und den sozialen Netzwerken anscheinend unkontrollierbar hin und her. Wir sprechen mit dem Medienjournalisten Stefan Niggemeier darüber, warum aus jeder politischen Debatte mittlerweile auch eine Mediendebatte wird.
Did I ever tell you all was a lie? The way I walk, the way I smile. The moment the door closed, I thought I had died. The only thing left from there was just to survive.
Mayfly, Musik vom schwedischen Singer-Songwriter Albin Andersson. Der veröffentlicht seine Musik kostenlos im Netz. Die Menschen hinter der Musikplattform Jamendo waren so begeistert von seinem aktuellen Album It Never Happened, dass sie es gerade zum besten Album des Monats gekürt haben.
Breitband-Topic.
Die Zukunft ist da. Nicht nur, dass Roy Beatty, der Nexus 6-Replikant aus dem Science-Fiction-Epos Blade Runner, gestern geboren wurde, Inception Date, 8. Januar 2016, sondern es scheint jetzt endlich auch mit den Virtual-Reality-Brillen loszugehen.
Genau, auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas ist die künstliche Realität großes Thema nämlich. Und das schon lange angekündigte Oculus Rift, die bekannteste Virtual Reality Brille, die ist serienreif. Vor 3 Tagen wurde das Endkonsumentenmodell vorgestellt. Für die schon lange angekündigte Datenbrille werden stolze 699 Euro verlangt.
Was ist das Besondere an Virtual Reality? Wodurch entsteht eigentlich der Effekt, mittendrin zu sein? Darüber, über Einsatzmöglichkeiten, Chancen und Risiken der Virtual Reality Headsets sprechen wir gleich. Vorher aber hören wir in einen Selbstversuch hinein. Max von Malotki und Christian Möller spielen Virtual Reality Games.
Ich sitze an der Straßenecke, ich kann nicht rumlaufen in der virtuellen Welt, aber ich kann den Kopf bewegen. Ich kann hin und her gucken, wenn ich nach hinten gucke, dann sehe ich Hochhäuser.
Und was gibt's vorne?
Vorne ist eine Straße, Autos fahren vorbei, gegenüber sind Läden und Geschäft, wo die Fenster so mit Brettern vernagelt sind. Es sieht insgesamt nicht nach einer sehr guten Gegend aus.
Und so ein bisschen ist das natürlich auch die Erklärung, dass du als Obdachloser da rumsitzen kannst, weil es schickt dich da keiner weg. Es gibt keinerlei Grund, dich zu verscheuchen.
Genau, das ist mein Job hier in diesem Game, meine Aufgabe. Ich bin ein Obdachloser, ich sitze an der Straßenecke, ich bettel um Geld bei den Fußgängern, die vorbeigehen. Volker Zerbe, einer der Entwickler des Games, hat mal das Prinzip erklärt.
Also es geht darum, dass man jetzt hier einfach Leute angucken kann, Leute mit seinem Blick fixieren kann und nach einem Zufallsprinzip wird dann entschieden, wie die Person auf einen reagiert.
Und wie reagieren die Leute?
Ja, die meisten ignorieren mich, gucken ziemlich durch mich durch eigentlich und gehen total ungerührt weiter.
Ja, der geht weiter.
Naja. Ja, ist für länger angelegt, das Spiel.
Macht so den Eindruck, kommt wieder jemand? Ah, da hinten kommen welche. So, der gibt mir jetzt was. Den gucke ich mal einfach an. Hallo? Ich glaube, die hat die mir jetzt was gegeben? Hat die mir Geld gegeben? Wow.
Das heißt, Immersion, was die Spielwelt anbelangt, funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut.
Ja.
Und das, obwohl, also wenn man sich das anguckt, das war jetzt auch noch die erste Generation der Brille, die wir da hatten. Die Grafik ist nun wirklich nicht ausgefallen.
Ja, die ist nur so mittel. Aber dadurch, dass ich eben dieses Ding aufhabe und nicht nur auf den Bildschirm gucke, sondern ich kann den Kopf bewegen, ich kann mich umgucken, bin ich wirklich da. Und es war ziemlich krass, als ich die Brille dann wieder abgesetzt habe.
Es ist alles auf einmal ganz nah dran und noch klarer als früher eine Erweiterung unseres Körpers, sagt Katharina Tillmanns vom Cologne Game Lab.
Die Extension of Man, ne, die Medium als Erweiterung des Menschen und so weiter, das sind ja sehr naheliegende Theorien, die immer wieder berufen werden, aber in dem Fall einfach ganz klar werden. Marshall McLuhan, der sich darauf beruft, dass während seiner Zeit eben das Fernsehen ein Tor zur Welt ist und wir damit sozusagen eine Erweiterung des Blicks bekommen. Das wird in Form der Virtual Reality Brille natürlich ganz offensichtlich, denn es ist eine Erweiterung unseres Auges. Es wird ein Auge vorgeschaltet und es wird uns ein neuer Körper vorgeschaltet. Und in dem Sinne ist das, denke ich mal, die Perfektion seiner Theorien in dem Sinn.
Die Immersion ist tatsächlich überwältigend. Wie Yigal Bloch zum Beispiel von den VR-Nerds aus Hamburg beschreibt, bei einem Game, was jetzt nicht unbedingt ein Serious Game ist, ist das nochmal ein ganz anderes Kaliber.
Man landet auf einem Planeten, das ist ein Spiel, es heißt Crashland. Man landet auf einem Planeten, ist da in Not gelandet und dann muss man sich zurechtfinden. Man steht also quasi erstmal auf diesem Wüstenplaneten und dann kommen von den Seiten irgendwelche Spinnen und Monster, die so groß sind wie man selber. Und das kommt halt auch gerade in der Virtual Reality sehr gut rüber, dass diese Ausmaße, das sind halt nicht kleine Monster oder große Monster, aber man wirkt wirklich doppelt so groß wie ich oder halt auch mal 10-mal so breit.
Ja, man ist in dieser Umwelt drin und man guckt nach oben und man reckt den Hals und so. Also das ist halt tatsächlich eine ganz körperliche Reaktion, dass man auch diese Größenverhältnisse wirklich spürt.
Ja, es muss aber auch nicht immer überwältigender sein. Ich meine, manchmal hilft es auch schon, sich so an alte Erzählformen zu erinnern.
Mittlerweile ist es ja so, dass man in Spielen irgendwie mit 60 km/h läuft und irgendwie springen kann wie der große Weltmeister und sowieso alles bunt und schnell und poppig und actionmäßig. Und jetzt sind halt Erfahrungen, die erleben so eine Renaissance, wo man sich ruhig bewegen kann, wo man einfach langsam Sachen einfach erkundet und das wirklich auch Spaß macht.
Ach, das Zen unter den Medien quasi. Ja, ich weiß nicht, vielleicht stehen wir wirklich vor der Geburt eines neuen Mediums.
Ja, oder es müssen sich alle übergeben und keiner will es benutzen.
Aber ganz offenbar macht das Spaß, mit Oculus Rift und anderen Virtual Reality Headsets Games zu spielen. Zumal die Anfangsschwierigkeiten, nämlich so eine Art Reisekrankheit, weil Augen und Körper Unterschiedliches wahrnehmen, die sollen jetzt auch der Vergangenheit angehören.
Über das Besondere an Oculus Rift und Co. haben wir vor der Sendung mit Linda Rath-Wiggins gesprochen, Datenjournalistin und Expertin in Sachen virtuelle Realität. Wir wollten als erstes von ihr wissen, was alles in den VR-Brillen steckt. Sind sie nur ein weiteres Spielzeug für Gamer oder können sie mehr?
Also da gibt es ja schon einige Beispiele, vor allem aus den USA, aber auch immer mehr aus Europa kommt, wo man sieht, wie man journalistische Produkte in VR einsetzen könnte. Eines dieser Hauptbeispiele ist Emblematic Group von Nonni de la Peña, wo Events im Endeffekt rekonstruiert werden, damit der Nutzer, der Enduser im Endeffekt da nochmal reingehen kann und ein bestimmtes Event nachempfinden kann. Also beispielsweise gibt es ja dieses eine Beispiel Hunger in L.A., wo Leute in so einer Essensausgabe, vor so einer Essensausgabe stehen und der Nutzer kann jetzt da quasi rein, ist quasi live mit dabei. Und dann sieht man in dem Beispiel, dass ein Mann zusammenbricht. Also diese empathische Ebene ist hier auch interessant. Also wenn man sich die Videos auf YouTube anschaut, wo man sieht, wie die Leute darauf reagieren, dann hat man auch gesehen, dass die Leute tatsächlich nach unten gehen und dem Mann irgendwie helfen wollen. Was ich ganz spannend finde. Ne? Und für den, also jetzt im journalistischen Bereich, ist da natürlich auch die Gefahr, dass die Empathie vielleicht eine zu große Rolle spielt. Da müssen, glaube ich, noch ganz viele neue Sachen ausprobiert werden, um zu schauen, wie weit darf man da als Journalist überhaupt gehen. Aber das ist ja zum Beispiel so ein ganz bekanntes Beispiel, wo es im journalistischen Bereich genutzt wird.
Also der Mehrwert ist erstmal der, dass man nicht mehr so draufschaut, sondern dass man Teil einer Geschichte wird.
Genau, genau. Also der Nutzer ist im Endeffekt ein Akteur in der Szene. Und da ist es jetzt auch spannend zu sehen, welche neuen Beispiele da dann rauskommen werden. Also inwiefern wird das genutzt und wo ist der Mehrwert für den Nutzer, dass ich mir tatsächlich eine Brille aufsetze, die vielleicht ein bisschen schwer ist. Kann auch sein, dass es mir dann irgendwann schwindelig wird. Wo ist der Mehrwert für mich als Nutzer, dass ich tatsächlich diese Brille aufsetze und eine virtuelle Realität erfahre?
Wirkt so, als könnte man da im journalistischen Bereich auch ganz schön manipulieren, oder?
Absolut, absolut. Und dann sieht man aber auch, dass beispielsweise BBC hat und auch Al Jazeera, die haben schon so ein paar Experimente veröffentlicht, wo quasi Live-Berichterstattungen getätigt wurden. Also ich bin zum Beispiel bei einer Demonstration live mit dabei. Ne? Also das ist jetzt nicht wirklich live, aber ich bin mittendrin. Und auch da muss man gucken, löst das nicht zu viele Emotionen aus, die dann der Journalist in dem Sinne quasi nicht mehr kontrollieren kann? Ne? Also solche Geschichten wären interessant.
Wie ist das denn praktisch? Also da ist ein Journalist vor Ort in so einer Demo, hat irgendwie eine Kopfkamera oder sowas und die würde dann auf die Brille übertragen werden, wo man dann zu Hause in seinem Wohnzimmer zum Beispiel sitzt oder steht und ja die Illusion hat, man wäre bei der Demo dabei.
Genau, genau. Hier muss man vielleicht auch nochmal unterscheiden, also was ist eigentlich VR? Ne? Auf der einen Seite gibt es eben die 360-Grad-Videos, die ich als Nutzer irgendwie erfahren kann. Und auf der anderen Seite gibt es die computergenerierten Welten, die ich zum Teil auch sehr detailliert bauen kann, wo der Nutzer potenziell auch viel mehr Möglichkeiten hat, also tatsächlich von Raum zu Raum zu gehen und mit bestimmten virtuellen Objekten irgendwas zu machen. Das wird natürlich bei 360-Grad-Video nicht möglich sein. Aber genau, also es sieht dann so aus, dass man 360-Grad-Kameras nimmt, die das dann aufnehmen. Dann nutzt man eben so ein Stitching-Programm und dann packt man das zusammen, sodass der Nutzer dann die Möglichkeit hat, da drin zu sein.
Wirkt auch so als ein gutes Tool, was man sich im Tourismus ganz gut vorstellen
absolut,
kann, oder?
Absolut. Architektur, Tourismus, das sind auch so ganz klassische Beispiele, wo ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren viele Experimente sehen werden, beziehungsweise die auch schon da sind. Und jetzt ist es eben auch interessant, gerade auch mit der Oculus, zu sehen, wie die Nutzer auf die Endgeräte tatsächlich reagieren. Also auf der einen Seite ist die Frage, haben die Nutzer Bock, so viel Geld dafür auszugeben oder werden sie eher auf die Google Cardboard zurückgreifen, die ja irgendwie nur 10, 20 Euro kosten? Ne? Möchten die Nutzer eher zu Hause sein und dort die virtuellen Welten erleben oder möchten sie das eher im mobilen Bereich, also irgendwie in einer S-Bahn oder so sehen? Das wird ja ziemlich spannend über die nächsten Jahre zu sehen.
Es wird bereits von einem zu exzessiven Eintauchen in diese virtuellen Welten gewarnt. Ist da was dran?
Ja, ist die Frage. Also man kann das natürlich pessimistisch sehen. Man kann auf der anderen Seite aber auch sich vorstellen, dass in der virtuellen Welt später man wieder in eine soziale Welt reingeht. Ne? Also dass man sich dann dort meinetwegen trifft. Also ich glaube, es entsteht tatsächlich eine Entgrenzung der Lokalität. Aber es kommt natürlich darauf an, was ich dann tatsächlich mir anschaue. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Konstrukte Realität und virtuelle Realität das tatsächlich aufweichen werden und dass man das dann neu definieren muss.
Wie aufwendig ist das denn eigentlich, so eine Welt zu erschaffen, die man dann mit der Brille erleben kann? Das muss ja unglaublich viele Details mit einbeziehen.
Also es kommt natürlich immer darauf an, wie detailliert ich da tatsächlich die Welten konstruieren möchte. Aber grundsätzlich ist es schon erstmal aufwendig, vergleichsweise aufwendig, so eine Welt aufzubauen. Also ich habe erstmal einen 3D-Designer oder Modellierer, der diese Welten entwickelt und dann geht das rüber in eine Game Engine, wo ich die Navigierungspunkte, die Steuerungspunkte erstmal definieren muss. Also ne, als Nutzer, wo kann ich hingehen und was passiert, wenn ich an bestimmten Punkten bin? Und das wird dann kompatibel gemacht für die verschiedensten Endgeräte. Und auch hier ist es wieder interessant zu beobachten, wie sich das in den nächsten Monaten, Jahren weiterentwickeln wird. Also schaffen es die Journalisten zum Beispiel oder die Medienunternehmen insgesamt, dort einen etablierten Workflow zu erstellen, wo es recht einfach und recht schnell funktionieren wird, dass man eben diese virtuellen Welten bauen kann und publizieren kann. Ein Beispiel bei Emblematic Group wieder, die hatten so einen Fall, wo sie den Trayvon Martin-Fall in den USA nochmal rekonstruiert haben. Und die haben eben auch gesagt, die haben das versucht, so schnell wie möglich zu publizieren, damit eben auch dieser News-Charakter noch bestehen bleibt. Und da haben sie eben auch gesagt, das ist so schwierig und so komplex zum Teil. Und da waren sie froh, dass das alles abends passiert ist, damit die Welten eben nicht so ausdefiniert werden mussten. Also auch solche Sachen sind dann ganz spannend.
Linda Rath-Wiggins über die Zukunft und die Gegenwart der Virtual Reality und der damit verbundenen VR-Brillen.
Künstliche Realität ist spannend, aber auch die Wirklichkeit natürlich. Wenn man mal kurz beiseite lässt, dass die von uns ja auch immer nur wieder immer neu konstruiert wird. True Crime Serien, Sendungen also, die auf wahren Verbrechen beruhen, sind der neue Trend.
Und wir widmen uns gleich dem süchtig machenden Making a Murderer nach der Musik von Arrow und Olive. Die beiden sind aus Nashville, Tennessee, schon lange nicht nur ein Zentrum für Country Music. Nein, hier kann man ganz offenbar auch gefühlvolle Indie-Pop-Songs wie Whatever You Want aufnehmen. Come away, come away, let me be your evening song. Sing along, fly away, fly away, I can be your gravity, fall for me, speak softly. That's what I am. Whatever you want is whatever I am. Let's call it a day. Let's just keep it low key. Waste away, waste away. Together we ain't lonely, no, no. My heart beats to your words.
whatever you want. Baby, that's what I am. Whatever you want is whatever I am.
Besprechung.
True Crime Serien sind der neue Trend. Nicht nur im Podcast Serial wird ein echter Mordfall aufgerollt. Auch in der Netflix-Serie Making a Murderer geht es um echtes Verbrechen.
Und im Mittelpunkt da steht Stephen Avery aus einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Wisconsin. Und der ist in den 80ern zu Unrecht ins Gefängnis gewandert und sitzt auch heute dort wegen Mordes hinter Gittern.
Doch auch diesmal gibt es Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Urteils. Die Doku-Serie hat nun eine Petition angestoßen, die die Freilassung Stephen Averys fordert. Theresa Sickert hängt mittendrin in der Serie und berichtet über eine besondere Geschichte und ein außergewöhnliches Stück Justizjournalismus.
We knew he was innocent. We knew he was innocent.
Stephen Avery ist unschuldig. 18 Jahre hat er für eine Vergewaltigung eingesessen. Eine nachträgliche DNA-Analyse entlastet ihn schließlich. Nun fällt der Mann aus Wisconsin seiner Familie in die Arme. Die Kamera hält drauf, als der stämmige, untersetzte Avery mit dem langen, ungepflegten Bart und kahlgeschorenem Kopf Eltern und Kinder küsst. Tränen fließen. Es ist der Auftakt zur 10-teiligen Doku-Serie Making a Murderer. Wie kam es zu dieser dramatischen Verurteilung und wer ist überhaupt dieser Stephen Avery? Davon erzählt die erste Episode von Making a Murderer. Avery, Schrotthändler, ist ein eher unbeliebter Typ in Manitowoc, Wisconsin. Er ist vorbestraft. Er legt sich mit den falschen Leuten an. Als nach einem Vergewaltigungstäter gefahndet wird, lenken seine Widersacher schnell die Ermittlungen in seine Richtung.
The whole thing was a nightmare. How do you think a man feels? You see your son sitting right there. The tears are coming out of his eyes. Didn't do it, he said.
Allein die erste Folge packt mich. Das hier ist nicht CSI. Es ist das wahre Leben. Das Wissen, dass ein westliches Rechtssystem offenbar so korrumpierbar ist, dass es den Schutz eines Unschuldigen nicht mehr leistet, sogar ins Gegenteil verkehrt. Es macht mich unruhig. Fragen tauchen in meinem Kopf auf. Wie viele Unschuldige sitzen noch in amerikanischen Gefängnissen? Wer weiß von ihrer Unschuld? Wer versucht zu vertuschen?
This was one of the biggest miscarriages of justice I ever saw in 20 years of criminal defense work and thousands of cases.
Doch das ist erst der Anfang der Geschichte. Tatsächlich wird Avery ein weiteres Mal angeklagt, 2 Jahre nach seiner Entlassung. Diesmal wegen Mordes an einer jungen Fotografin.
Again, it's Teresa. If you could please give me a call back and let me know if that'll work for you. Thank you.
Die Beweise gegen Avery sind erdrückend. Die Umstände der Anklage hingegen mysteriös. Avery landet erneut hinter Gittern. Dort sitzt er bis heute. Für die Dokumentarfilmerin Laura Ricciardi und Maura Demos ist Averys Geschichte eine Lebensaufgabe geworden. Über 10 Jahre haben sie recherchiert und schließlich die über 700 Stunden Material aus Verhören, mitgeschnittenen Gefängnistelefonaten, Gerichtsverfahren und Interviews zu einem Thriller verdichtet.
It all comes back in all the memories and everything else and they're to schedule me out again. And deep down it hurts.
Ich fühle mit Stephen Avery. Sein Schicksal ist real. Hollywood hätte es düsterer nicht schreiben können. Doch vor allem sind es die Fragezeichen in meinem Kopf, die mich in der Nacht am Einschlafen hindern. Was ist die Wahrheit? Immerhin, ich bin nicht allein. In den Foren von Reddit diskutieren Menschen, die Making a Murderer gesehen haben. Einer schreibt mir aus der Seele.
The entire time I was watching the documentary, I knew there had to be another side.
Theresa Sickert über die Netflix-Serie Making a Murderer. Unsere Kollegin Christine Watti hat gestern mit dem Zeit-Online-Redakteur Eike Kühl über dieses True-Crime-Format gesprochen. Und der beschäftigt sich vor allem mit dem netzkulturellen Aspekt der Serie.
Die erste Frage war, nun gibt es ja eine Petition für die Freilassung von Avery. Und ja, welche anderen Reaktionen hat die Serie im Netz hervorgerufen?
Ziemlich viele unterschiedliche. Also es gibt Zum einen gerade auf Plattformen wie Reddit, Leute, die einfach diskutieren, was da eigentlich passiert ist oder was ihnen aufgefallen ist, damit man einfach diskutiert, hier gibt es vielleicht Lücken in der Beweisaufnahme oder wieso haben denn die Polizisten nicht hier hingeguckt oder da hingeguckt, was ist denn mit dieser Person? Also einfach die normalen Fragen, die einem persönlich auch aufkommen, während man die Serie guckt. Aber dann gibt es natürlich welche, die ein bisschen tiefer einsteigen, die dann so zu Hobbydetektiven werden und dann anfangen. Ja, wie wäre es denn, können wir nicht Satellitenaufnahmen suchen von diesem Tatort damals im Jahr 2005? Andere suchen dann nach Blog-Einträgen, die vielleicht, vermutlich nicht, aber vielleicht was mit dem Fall zu tun haben oder auf andere Verdächtige hinweisen. Es gibt auch ganz seltsame Phänomene, wo dann Leute zum Beispiel die Mode des Anwalts von Stephen Avery begutachten und sagen, das ist ja total ein Fashion-Icon. Also dann geht es plötzlich so in die Popkultur rüber. Es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen einfach, die diese Serie hervorruft.
Gibt es denn da auch problematische Reaktionen darunter, wenn Sie gerade beschreiben, dass auch manche Zuschauer am Ende dann zu Hobbydetektiven werden und selber ermitteln und selber versuchen, Dinge rauszufinden? Könnte es ja auch sein, dass die, weiß ich nicht, Persönlichkeitsrechte nicht wahren oder andere Dinge dann falsch machen und die Sache verschlimmern, was eben natürlich professionelle Detektive, Ermittler etc. dann zumindest im Kopf hätten?
Was natürlich passiert ist, dass die Staatsanwaltschaft und auch einige der Polizisten stark persönlich angefeindet werden. Ja, die Serie ruft natürlich sehr starke Emotionen bei den Zuschauern hervor und dann wird halt diskutiert und dann fallen auch mal Schimpfworte. Und das kann natürlich schon problematisch sein, genauso wie es problematisch sein kann, wenn dann die Adresse beispielsweise des Staatsanwalts veröffentlicht wird. Sie sagen, kann da nicht mehr jemand hinfahren und ihm irgendwie mal an die Tür klopfen oder was Schlimmeres machen. Und das ist natürlich immer so die Gefahr bei diesen True-Crime-Inhalten, dass man diese Reaktion einfach nicht steuern kann als Filmemacher. Man macht das in die Welt und ja, und dann finden im letzten diese Diskussionen statt, es schaukelt sich auf. Und natürlich wissen viele Leute nicht, die werden dann, was sie dürfen oder was sie vielleicht nicht sollten. Und dann kommt dann bei sowas raus, was dann auch die Persönlichkeitsrechte der Person angreifen kann, klar.
Gibt es eigentlich neben den Reaktionen, die wir jetzt von Reddit und anderen Nutzerportalen und so weiter schildern können, gibt es eigentlich zu Making a Murderer in den USA auch andere Reaktionen, also zum Beispiel von Seiten von Staatsanwaltschaften etc.?
Ja, also während des Prozesses haben sich ja die Staatsanwaltschaft zurückgehalten, wollten ja keine Interviews geben. Jetzt aber tatsächlich hat der Staatsanwalt schon diverse Interviews gegeben, auch mit Magazinen wie People, was jetzt würde ich jetzt nicht unbedingt als das Seriöseste bezeichnen, aber also man merkt schon, dass da eine Öffentlichkeit oder die öffentliche Wahrnehmung Reaktionen hervorruft. Auch bei Leuten, die vielleicht auch defensiv einfach sagen, okay, ja, wir haben das damals so gemacht und die Dokumentation zeigt ja gar nicht alles. Was natürlich auch interessant ist, weil das genau dieses Gegenstück ist, was man braucht.
Wir haben uns gefragt, ob das eigentlich auch eine neue Form des Justizjournalismus begründet. Also nicht nur Making a Murderer, sondern auch natürlich Serial. Also sozusagen die Art und Weise, anders damit umzugehen und damit natürlich auch immer die Community gleich mit einzuladen, indem das natürlich Stücke sind, die extrem für die sozialen Netzwerke gemacht werden und dort dann auch verhandelt werden. Und wenn man es ganz platt vergleicht, dann wir kennen Gerichtsreportagen klassischerweise vom Spiegel zum Beispiel, also wo wir dann im Laufe eines Prozesses eben lesen können, was der Angeklagte vielleicht anhatte, wie er geguckt hat und was da eigentlich war. Und das war es dann aber. Jetzt aber gibt es diese Form, bei der natürlich ganz anders auch aus einer neuen journalistischen Sicht gearbeitet werden kann. Ist das so eine Begründung einer neuen journalistischen Herangehensweise an Justizthemen?
Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass die Möglichkeiten ja auch schon jetzt immer Journalisten zur Verfügung standen. Ich glaube, die Besonderheit ist einfach, dass sich Filmemacher von vornherein in diesen Prozess gesetzt haben und immer die Kamera mit haben laufen lassen. Also alles, was es jetzt eigentlich auch schon gibt, jede journalistische Arbeit, die sich mit einem Prozess beschäftigt, arbeitet eigentlich ganz ähnlich, nur dass sie halt nicht auf 10 Stunden in der Serie ausgedehnt wurde. Daher, ich glaube, schon ein kleiner Trend zu erkennen, dass diese Inhalte einfach gut funktionieren, gerade im Internet, was natürlich dann Unternehmen wie Netflix auf den Plan ruft. Aber auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass sie nun den Gerichtsjournalismus neu erfinden, sondern machen einfach das, was es schon immer gab. Und man muss natürlich sagen, um etwas Neues zu begründen, man weiß es ja immer erst anschließend, also beziehungsweise nachdem ja der Prozess schon läuft, ob sich sowas überhaupt lohnt, da nochmal genauer drauf zu gucken. Das heißt, im Idealfall müsste man eigentlich immer ein Team von Filmemachern oder Journalisten zu jedem Prozess schicken, der halbwegs irgendwie spannend ist.
Wieso funktionieren denn solche Formate eigentlich so gut in den sozialen Netzwerken?
Man muss natürlich wissen, dass solche sehr einfach
unglaublich viel Emotionen hervorruft. Ja. Von Wut über Trauer oder vielleicht auch eine gewisse Hilflosigkeit angesichts irgendwie des Rechtsstaates oder des eben nicht existierenden Rechtsstaates. Und man will das diskutieren einfach. Und das sind natürlich heutzutage einfach soziale Netzwerke, Facebook, WhatsApp mit Kollegen, Twitter, was auch immer, die erste Adresse. Vor allen Dingen muss man auch sagen, dass es einfach eine Serie ist, die ja im Netz schon stattfindet. Das einfach, die läuft auf einem Streamingdienst, der auch darum bemüht ist, schon einen gewissen Hype im Netz zu verursachen. Und klar geht man dann sofort, wenn man die Serie guckt, wenn man die erste Folge geguckt hat, geht man dann wieder ins Netz und sagt, hier, das ist ja unglaublich, hast du das gesehen? Und man guckt einfach eigentlich vielleicht diese Serie alleine zu Hause auf der Couch, aber auf der anderen Seite guckt man sie auch mit allen Leuten im Netz oder in sozialen Netzwerken, die sie auch gucken. Soziale Netzwerke machen so einen Resonanzraum, der einfach dieses Erlebnis verstärkt. Und das ist bei Kriminalfällen immer gut. Das funktioniert auch beim Tatort. Aber wenn man dann natürlich noch einen echten Fall, so einen unglaublichen Fall dazu nimmt, dann ist das natürlich noch mal viel stärker, wie man jetzt einfach an den Reaktionen sieht.
Am Ende geht es natürlich darum, für den Zuschauer auch, was alle am meisten umtreibt, was ist jetzt die Wahrheit? Haben Sie für sich eine Antwort drauf gefunden?
Nein.
Eine knappe Antwort vom Zeit-Online-Redakteur Eike Kühl, mit dem Christine Watti über das True-Crime-Format Making a Murderer gesprochen hat.
Ich finde das ja sehr spannend. Ich habe leider keinen Netflix-Zugang, aber die allererste Folge, die gibt es bei YouTube, wahrscheinlich so zum Anfixen. Ich habe sie gesehen und es stimmt alles. Es ist großartig, es fesselt einen irgendwie so und trotzdem, man weiß nicht, irgendwas stimmt mit der ganzen Geschichte nicht an allen Ecken und Enden. Da gibt es so viele verschiedene Wahrheiten. Finde ich schon echt spannend.
Du brauchst ein Abo.
Ich brauche ein Na gut. Die Australierin May sieht aus wie eine Diva aus den 60er Jahren. Tiefschwarzer Lidstrich, feminine Kleider, alle Fotos von ihr in schwarz-weiß. May ist eine Künstlerin der Selbstinszenierung.
Und ähnlich mondän ist auch ihre Musik. Ihre Songs, die sind düster, soulig und kraftvoll dahingehaucht. Da passt ihr aktueller Song nur allzu gut ins Bild, in dem sie singt über eine tragische Liebe, vergebene Chancen und die Flucht in Alkohol und Zigaretten in der Nacht.
He fell beneath me like the Dead Sea. Heaven didn't know his name. Heaven couldn't write. I drank it up like it was moonshine. Dancing didn't hide my pain. Dancing all the time. My glass is empty. Smoking in a moonlit bar. Drinking like a crime. Lord, his love was like a razor. Cutting up my perfect mind. Gotta pay the price.
Oh,
Breitband. Medien und Meinungen.
Wir kommen heute von Tim Wiese. Hallo Tim.
Hallo ihr beiden.
Liest Google die Mails seiner Nutzer mit? Das behauptet zumindest der Verbraucherzentrale Bundesverband in dieser Woche. Tim, was steckt hinter dieser Aussage?
Naja, die Verbraucherschützer kritisieren, dass Google Mails seiner Nutzer analysiert und ihnen dann passende Werbung präsentiert, ohne deren explizite Einwilligung. Deshalb hat der Verbraucherzentrale Bundesverband das Unternehmen in dieser Woche abgemahnt. Google hingegen hält sein Vorgehen für rechtens, wie Unternehmenssprecher Klaas Flech sich im Breitband-Interview erklärt hat.
Ganz wichtig ist, die Aussage, Google würde irgendwelche E-Mails mitlesen, ist einfach falsch. Das sind automatische Systeme, die die E-Mails in Gmail scannen. Und das nicht nur für Werbezwecke, sondern auch, um Spam und Malware zu identifizieren. Alle anderen E-Mail-Anbieter haben ganz entsprechende Systeme, auch wenn es da vielleicht nicht um die Auslieferung von Werbung geht.
Tatsächlich werden Gmail-Nutzer auch in der Datenschutzerklärung darüber informiert. Allerdings sei die entsprechende Klausel viel zu vage, so Heiko Dünkel vom Bundesverband.
Wir haben in der Abmahnung vor allen Dingen eben kritisiert, dass es nicht richtig beschrieben ist, was gemacht wird und dass eben auch keine Einwilligung in diese Geschichten abgefragt wird, und zwar eine gesonderte, hervorgehobene Einwilligung, die ist nach unserer Auffassung hierfür erforderlich.
Es bestünde nämlich die Gefahr, dass auch höchstpersönliche Daten von Google verarbeitet würden. Die Datenschützer befürchten, dass das übrigens auch Leute betrifft, die Google-Nutzern eine Mail schicken, also die gar nicht selber die Dienste des Unternehmens nutzen. Google hat jetzt bis Ende des Monats Zeit, auf die Abmahnung zu reagieren. Danach droht eine Unterlassungsklage vor dem Landgericht Berlin.
In einem anderen Fall hat das Landgericht Berlin ja schon entschieden. Da ging es um die Frage, wer erbt ein Facebook-Profil?
Ganz konkret hatte das Landgericht zu entscheiden, was mit dem Profil einer tödlich verunglückten 15-Jährigen geschieht. Die Eltern des Mädchens hatten geklagt. Sie wollten den Facebook-Account ihrer verstorbenen Tochter einsehen, weil sie auf der Suche nach Hinweisen zu den Todesumständen waren. Facebook verweigerte aber den Zugang. Allerdings haben die Eltern darauf einen Anspruch, urteilten die Berliner Richter. Der Vertrag mit dem Netzwerk sei Teil des Erbes und ebenso zu behandeln wie etwa Briefe oder Tagebücher. Das heißt, die Eltern dürfen auch alle privaten Inhalte aus Facebook-Nachrichten oder Chat-Protokollen lesen, weil Sorgeberechtigte von Minderjährigen grundsätzlich das Recht dazu hätten, sowohl zu Lebzeiten als auch nach dessen Tod. Nicht geklärt ist durch das Urteil allerdings, wer das Facebook-Konto eines Erwachsenen erbt. Das müssen Gerichte gesondert entscheiden oder der Gesetzgeber klärt den digitalen Nachlass.
Dann gab es in den USA noch eine höchstrichterliche Entscheidung, die in dieser Woche für Aufregung gesorgt hat. Es ging um das Copyright eines tierischen Fotos. Was ist darauf zu sehen? Wer hat geklagt?
Ein breit grinsender Makake ist darauf zu sehen. Siermanns Erben unter uns wissen, das ist ein Affe. Der hat die Kamera eines Fotografen gemopst und zwei Selfies von sich geschossen. Die Bilder gingen um die Welt und jetzt sollte eben ein US-Gericht feststellen, wer eigentlich die Rechte an den Fotos besitzt. Die Tierschutzorganisation PETA, die wollte für den Affen das Copyright erstreiten. Allerdings wies ein US-Richter die Klage zurück. Begründung: nur der US-Kongress oder der Präsident könnten den Urheberschutz auch auf Tiere ausweiten. Immerhin ließ der Richter dann doch noch ein Hintertürchen offen. Sollte Peter bei der Klage nachbessern, würde er sie vielleicht doch noch verhandeln.
Auf jeden Fall ein spannender Fall, da dann sicherlich einige Konsequenzen nach sich zieht, wenn das denn gelingen sollte.
Was Schönes für Affenfreunde.
Genau. Ein reicher Affe wäre das dann, ne?
Ein sehr reicher Affe.
Tim Wiese war das mit den Medien und Meinungen. Vielen Dank erstmal an dich, Tim. Und wer jetzt einen Kommentar zur Medienberichterstattung über die Vorfälle in Köln hier vermisst, das würde ja eigentlich hier hingehören, aber das kommt gleich noch. Wir sprechen nämlich nach der Musik mit dem Medienjournalisten Stefan Miggemeier ausführlich darüber.
Hon, das sind zwei Musiker aus Italien. In ihrer Heimat Turin stehen sie häufig mit Gitarre und Schlagzeug auf der Straße und spielen sich ein paar Euro zusammen. Auch im Netz gehen sie auf Publikumsfang und stellen ihre Songs zum kostenlosen Download online. Closer from Afar heißt dieser Titel.
Love me so, 'cause I love you more. Hold me still, 'cause I need you more than this. Oh baby, please don't leave, yeah. It may seem everything's is lost. I won't rush things, but I can't stop this burning feel. So now listen to me. You and I get
Zu spät, zu wenig, vorverurteilend, reißerisch, falsch. Die Kritik an der Medienberichterstattung zu den Übergriffen in der Silvesternacht in Köln, die ist groß. Klar ist, zumindest jetzt, am Kölner Hauptbahnhof wurden mehr als 100 Frauen nach eigenen Angaben ausgeraubt und zum Teil massiv sexuell belästigt.
Fast alle Opfer beschrieben die Täter als nordafrikanischer oder arabischer Herkunft. Auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs hatten sich in der Nacht etwa 1000 Menschen versammelt. Nach Aussagen der Polizei hauptsächlich junge Männer.
Von denen waren viele offensichtlich alkoholisiert. Die Stimmung war aggressiv. Das sind allerdings alles Informationen und Zahlen, die im Laufe dieser Woche peu à peu erst zusammenkamen und die sich vielleicht und sicherlich auch wieder ändern werden. Bleibt die Frage, welches Bild man denn aus dieser doch ziemlich spärlichen Faktenlage zeichnet?
Den Eindruck, den man schnell bekam, zumindest zu Beginn der Woche, war der, dass in Köln 1000 Flüchtlinge Frauen mindestens belästigt haben sollen. Stimmt aber eindeutig nicht, wirkt im Nachhinein wie das typische Phänomen des Klickjournalismus, der reißerische Headlines will und nicht wartet, bis Fakten verifiziert werden.
Und andere Medien müssen sich hingegen wiederum vorwerfen lassen, erst viel zu spät über die Ereignisse berichtet zu haben, wie zum Beispiel das ZDF. Zwischen diesen beiden Polen, die ja doch relativ extrem sind, bewegt sich jetzt also diese Medienberichterstattung. Und das wollen wir mit Stefan Niggemeier besprechen, jemand, der auch beruflich mit Medienkritik zu tun hat und diese auch betreibt und jetzt bei uns im Studio ist. Hallo.
Hallo, guten Tag. Hallo.
Wie geht's Ihnen denn nach dieser Woche? Hatten Sie mehr damit zu tun, Medienkritik zu üben oder Kritik an denen, die Medien kritisieren?
Womöglich ein bisschen mehr das Zweite. Wobei, ehrlich gesagt, das Gefühl erstmal eines der völligen Überforderungen, der Überanstrengung war, weil diese ganze Diskussion in einer Hysterie und einer Lautstärke geführt wird, die überhaupt der Sache nicht mehr zuträglich ist. Ich habe es tatsächlich so wahrgenommen, dass der größere Vorwurf eigentlich gar nicht der war, dass die Medien zu hysterisch, zu laut, zu reißerisch berichten, sondern dass der viel lautere und auch gefährliche Vorwurf der war, die Medien halten da was zurück. Die Medien wollen im Grunde so die Arbeit von Angela Merkel machen und stecken mit der Polizei unter einer Decke und die wollten eigentlich uns, der Öffentlichkeit, gar nicht sagen, was da passiert ist. Und ich glaube, was diesen Fall so schwierig macht, ist, dass es von Anfang an eine Mediendiskussion gab. Also man weiß, inzwischen hat man eine ganz gute Vorstellung davon, dass es tatsächlich skandalöse Fehler bei der Polizei gab, gerade was die Informationspolitik der Polizei in Köln anging. Die Diskussion war aber am Anfang eine, die sich natürlich, weil man das auch nicht wusste, gegen die Medien richtete, zu sagen, ihr wollt uns nicht erzählen, was da eigentlich wirklich passiert ist. Und dadurch hat es von Anfang an, glaube ich, eine ganz aufgeladene Situation, nicht nur gegenüber der Politik, sondern auch den Medien gegeben.
Das heißt, eigentlich eigentlich macht man gar nicht mehr den Job, den man machen sollte, nämlich erstmal die Fakten zusammenzusammeln und erstmal die Lage beschreiben, sondern man spricht gleich schon darüber, wie man das tut.
Ja, und da kam ja jetzt einiges zusammen, wie gesagt, die falsche Informationspolitik der Polizei, natürlich auch, dass es noch Feiertag war, dass das Wochenende danach, dass das so langsam anlief, und es gab dann aber ganz schnell zum Beispiel die Forderung von reichweitenstarken Seiten im Netz, die gesagt haben, ihr müsst uns sofort erzählen, wo die Täter herkommen. Also der Vorwurf war, ihr wollt uns nicht sagen, dass das Flüchtlinge oder Migranten waren. Was ich im Besonderen, im konkreten Fall besonders schwierig finde, weil man es ehrlich gesagt bis heute ja noch nicht wirklich weiß. Ich glaube, dass eine Diskussion, wo kommen die Täter her, dann sinnvoll sein kann, wenn man eine Ahnung hat, sind es Flüchtlinge, sind die neu im Land, sind das womöglich kriminelle Gruppen aus Marokko oder so. Wenn man das eingrenzen kann, kann das natürlich eine sinnvolle Diskussion sein, über die Herkunft zu sprechen, weil dann muss ich natürlich fragen, was sind die Konsequenzen? Was müssen wir tun, um gegen diese Kriminalität in bestimmten Gruppen vorzugehen? Das Schlimme ist, was jetzt geblieben ist nach dieser Woche, ist eigentlich so ein Gefühl, okay, es waren Ausländer und damit ist alles beantwortet. Wir haben es irgendwie immer schon gewusst. Das sind tatsächlich, es ist jetzt genau das passiert, was man eigentlich vermeiden wollte, dass wirklich dieses rassistische Stereotyp, da kommen Männer aus Afrika und die wollen unsere Frauen begrapschen, dass das ganz pauschal über dem Ganzen steht.
Mhm. Dieser Vorwurf der Medienkritik, Sie beschäftigen sich ja schon lange mit dieser Medienverdrossenheit, was sich ja Zeitungen, auch öffentlich-rechtliche Rundfunksender vorwerfen lassen müssen. Ist das nur die Zuspitzung dieser Verdrossenheit?
Ich fürchte ja, ich fürchte, das ist natürlich Ausdruck von einem Misstrauen, was lange vorher schon da war. Also was jetzt nicht da entstanden ist, aber was sich da jetzt nochmal verschärft und entzündet und wirklich entflammt hat. Und was natürlich auch eine Melange aus berechtigten und unberechtigten Vorwürfen ist. Also ich finde, ein Teil den großen Teil der Lügenpressenrufe völlig abwegig und wirklich politisch gesteuert. Und tatsächlich muss man aber natürlich auch sagen, sind die Medien auch mitschuld daran, dass ihnen das Publikum nicht glaubt, weil Medien Fehler machen, weil Medien tatsächlich oft eine Distanz vermissen lassen oder alle in eine Richtung rennen und gar nicht gucken, was liegt rechts und links davon. Und genau diese Melange aus berechtigter und unberechtigter Kritik an Medien kommt natürlich jetzt zusammen und trifft die Medien, die etablierten Medien in einer Wucht, dass ich auch das Gefühl habe, die haben auch gar keine Chance mehr, was richtig zu machen. Also wenn man das Beispiel nimmt mit dem ZDF, das sich entschuldigt hat, dass sie am Montag in der Heute-Sendung nicht berichtet haben, wo ich auch finde, tatsächlich kann man fragen, was ist da eigentlich schiefgelaufen, weil Montag war schon ein Tag, wo man die Brisanz des Themas hätte sehen können. Aber selbst diese Entschuldigung, wo ich sagen würde, gut, die stellen sich da hin und sagen, haben wir falsch gemacht, wird am Ende nur noch ausgelegt gegen den Sender. Und es gibt auch da gar kein auf einen Zug gehen mehr zu sagen, okay, gut, ihr habt euch entschuldigt, dann nehmen wir das jetzt erstmal an und machen nicht immer noch weiter Druck und immer noch lautere Hysterie.
Wie ist denn das, wenn man sich jetzt diesen Fall Köln mal anschaut? Also Sie sagen, es gibt auch berechtigte Kritik. Wenn man da jetzt mal ansetzt, welche Form von Berichterstattung, welche Reaktion fanden Sie denn da besonders bizarr und unangemessen vielleicht auch?
Ich kann das nicht an so einem Beispiel festmachen. Das Problem ist, dass ja tatsächlich also dieses Nichtwissen von Hintergründen so ausgefüllt wird. Es gibt diesen einen Fall, der hat jetzt, ich glaube, seit gestern nochmal die Runde gemacht, dass Christian Pfeiffer, ein Kriminologe aus Niedersachsen, gesagt hat, ihm sei vor Fernsehinterviews gesagt, er dürfte auf gar keinen Fall von Flüchtlingen reden, sonst würde man das abbrechen. Das ist natürlich furchtbar, wenn der Eindruck entsteht, dass Interviewpartner gesagt kriegen, das und das wollen wir nicht hören. Wenn man sich das anguckt, ist es aber auch ein bisschen komplexer, weil tatsächlich wusste zu dem Zeitpunkt kein Mensch, ob es um Flüchtlinge geht. Das heißt, erstmal auch so der Ansatz zu sagen, wollen wir wirklich da ein Fass aufmachen, von dem wir noch überhaupt nicht wissen, ob es das richtige Fass ist, kann ich natürlich auch verstehen, dass Medien da rangehen und sagen, wir wollen eigentlich erstmal vorsichtig sein mit den Dingen, die wir noch nicht wissen. Das fand ich, also ich fand das die viel problematischeren Fälle als jetzt einzelne Medien, die über die Stränge geschlagen sind. Das gab es auch, das waren auch die ganzen üblichen Verdächtigen. Mhm. Aber das heiklere Problem ist eigentlich, wie gehen wir damit um mit Journalisten, die verantwortungsvoll arbeiten wollen, denen aber gerade das dann vorgeworfen wird.
Man hat ja den Eindruck, dass jede politische Debatte, die im Augenblick geführt wird oder die ein bisschen größer wird, auch relativ schnell zur Mediendebatte wird. Was hat denn das für Konsequenzen?
das ist natürlich schwierig, wenn es im Grunde keine Grundlage mehr gibt, auch wo man sagt, es gibt so eine Gemeinsamkeit, auf der man diskutiert, so ein Grundvertrauen, dass es Medien gibt, die sich bemühen, richtig, anständig, zuverlässig zu berichten. Ich sitze da ehrlich gesagt auch zwischen allen Stühlen, weil ich auch oft genug aufzeige und der Meinung bin, dass Medien dieses Vertrauen auch nicht genießen. Aber wem immer man da jetzt die Schuld gibt, am Ende findet natürlich gar keine fruchtbare Debatte über gesellschaftliche Missstände oder das, was in der Welt passiert, statt, wenn eigentlich man sich gar nicht mehr auf dem gleichen Boden bewegt von, was sind die Fakten, die wir wissen, denen wir trauen können und die uns die Medien natürlich vermitteln, weil wir selber alle nicht dabei waren.
Das Merkwürdige ist ja auch, dass man das Gefühl hat, es geht am Ende gar nicht mehr wirklich um die Aufklärung dieses Falls, sondern es geht darum, sich möglichst diese Debatte vor seinen eigenen Karren so zu spannen und für seine eigene Argumentation und für seine eigene Politik irgendwie so zu nutzen und zu instrumentalisieren.
Entsprechend sind natürlich jetzt auch die Reaktionen aus der Politik, wo man also dann ganz schnell diskutiert, wir müssen kriminelle Flüchtlinge schneller abschieben, müssen überhaupt abschieben können. Was alles Diskussionen sind, die mit dem konkreten Fall gar nichts zu tun haben, wo es erstmal darum geht, wie schwer es gerade sein wird, überhaupt die Täter da ausfindig zu machen. Also da kochen natürlich jetzt ganz viele Leute ihr politisches Süppchen da drauf. Und es ist halt auch eine Hilflosigkeit, weil wir einfach so wenig noch wissen, wer hat da was gemacht.
Mit Stefan Niggemeier sprachen wir über die Berichterstattung zu den Übergriffen in Köln. Wie alle unsere Interviews können Sie auch dieses auf unserer Seite breitband.deutschlandradiokultur.de nachhören. Und noch ein kleiner Hinweis. Am Mittwoch startet Stefan Niggemeier seine neue Seite für Medienkritik über medien.de. Mal gespannt, was dann da zu stehen sein wird, zu lesen sein wird.
Vielleicht auch über Köln. Natürlich finden Sie da auch unsere gesamte Sendung auf unserer Seite.
Auf unserer Seite, nicht auf übermedien.de, sondern
auf breitbanddeutschlandradiokultur.de. Wir sind nämlich jetzt schon am Ende dieser Sendung angelangt. Hier folgen jetzt gleich die Nachrichten und das Theatermagazin Rang 1. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle mit Terrible, Terrible, passend. Und mit dem Titel Pulling Teeth. Machen Sie es gut. Tschüss.
Carried away. No, I never thought I'd feel this way. Call him soon. Oh. Call him soon. Oh. Got your card and your call today. I got a feeling you're not going away. Only you know. Only you will know. Say no more, say goodnight. I locked the door and I shut it right. Only you will know. Only you. Thank you.